Schrift kennen, das, was uns als Symbol bekannt ist, ist in anderen Kulturkreisen, bedeutet es was ganz anderes. Und auch das sind ganz viele Symbole in der Bibel, die eigentlich aus der Bibel kommen, die aber in anderen Kulturkreisen oder in anderen Zeitzusammenhängen eine ganz andere Bedeutung haben. Und das will ich mit euch heute erkunden. Wir fangen mit einem ersten Symbol an aus dem Alten Testament, der Baum der Versuchung. Witzigerweise dachte ich ganz lange, das ist ein Apfelbaum oder das war ein Apfelbaum. Wobei auch Apfelbaum ist nur ein Symbol, also steht nirgends, was es für Früchte waren. Aber irgendwie auch in den alten Darstellungen, wie wir sie vorhin gesehen haben, waren es eigentlich immer Apfelbäume. Aber lasst uns in die Bibel gehen. Viele prachtvolle Bäume ließ er, also der Herr Gott, im Garten wachsen. Ihre Früchte sahen köstlich aus und schmeckten gut. In der Mitte des Gartens standen zwei Bäume, der Baum, dessen Frucht Leben schenkt, und der Baum, der Gut und Böse erkennen lässt. Und Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Dann schärfte er ihm ein: Von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt, nicht. Sobald du davon isst, musst du sterben. Der Baum der Erkenntnis, mitten im Garten gepflanzt. Und dann kommt die Schlange. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Und Eva antwortet: Nee, wir dürfen von allem, nur von dem Baum der Erkenntnis etwa nicht, weil wir dann sterben. Ich habe mich bei der Vorbereitung gefragt, was ist mein Baum der Erkenntnis? Was steht in meinem Leben prall und schön da? Und ich würde gerne davon naschen, weil ich denke, es würde mir dann besser gehen, ich würde schöner, ich würde intelligenter, ich würde 20 Kilo wiegen, was weniger wiegen, was weiß ich. Was ist dein Baum der Erkenntnis? Ich hatte vor einigen Jahren, als ich dachte, ich müsste mich beruflich verändern, habe ich mich beworben auf eine Stelle, die hätte mich viel Zeit gekostet. Und ich hätte so ein richtiger Idiot sein müssen mit Untergebenen. Und die Aufgabe wäre es gewesen, die zu ihren Bestleistungen im Verkauf zu drängen, mit allen möglichen Mitteln. Und ich habe damals gedacht, das ist genau das für die nächste Karrierestufe, was ich brauche. Und das ist der Weg, den ich gehen will. Und jeder, dem ich das erzählt hatte und mit dem ich mich beraten hatte, hat gesagt: Markus, du bist erstens nicht der Typ, der für sowas macht. Und zweitens ist das viel Arbeit, du bist viel unterwegs. Es wäre in Karlsruhe gewesen, ich wäre der Erste gewesen, der da war, der Letzte, der gegangen wäre. Aber ich wollte das unbedingt, weil ich einfach nicht gesehen habe, dass das schlecht für mich ist. Es war mein Baum der Versuchung, mein Baum der Erkenntnis, wo ich dachte, warum nicht? Und witzigerweise war es bei einer Predigt, wo ich dann auf einmal binnen der Predigt gemerkt habe, ich habe einen Satz gesagt und den habe ich zu mir selbst gesagt. Ihr wisst ja, man predigt am ehesten für sich selbst. Und ich wusste, okay, das ist es nicht. Ich arbeite nach wie vor in Bad Dürkheim und bin glücklich und zufrieden, wo ich bin. Aber ein Baum der Erkenntnis, dieser Baum der Versuchung, nenne ich ihn jetzt mal, der kann für jeden anders aussehen. Vielleicht du bist jahrzehntelang verheiratet, jahrelang verheiratet und du denkst, meine neue Kollegin, mein neuer Kollege, mein neuer Nachbar, der ist eigentlich viel attraktiver als meine Frau. Warum wäre es nicht mal, es wäre doch mal ganz nett, jetzt nach 25, 26 Jahren, wäre es mal Zeit für was Neues. Das ist eine Gefahr, die nicht klein ist und die, glaube ich, relativ viele Menschen betrifft und wenn es nur ein kurzer Gedanke ist. Mein ehemaliger Kollege hat das mal gesagt. Ich habe dann gesagt, eine neue Frau, das wäre mir viel zu unbequem, da dürfte ich ja morgens nicht mehr pupsen, wenn ich aufwache. Also ihr seht, es hat alles Vor- und Nachteile und man sollte bedenken, was die Kosten sind. Ob ich von diesem Baum esse und dafür aus dem Paradies vertrieben werde. Der Baum der Erkenntnis. Und es sei mir gestattet, dieses ein kleiner Nebenweg, dieses sollte Gott etwa gesagt haben, das ist ganz gefährlich. Das begegnet uns heute noch ganz oft. Und wenn es in der jetzigen Diskussion um Regeln und Abstände sind, man wird dann nochmal sagen dürfen, weil das bedeutet genau das Gleiche. Man darf sagen, bei uns darf man sagen und dieses man wird sagen dürfen, impliziert, dass wir es nicht dürften. Und genauso ist es mit der Schlange auch. Sollte Gott gesagt haben, nee, Gott hat nicht gesagt, dass es uns schlecht geht, dass es für uns schlecht ist, wenn wir nicht davon essen, sondern er hat gesagt, esst davon nicht, weil es gut für euch ist. Gott vertrauen, auch in meinem Baum der Versuchung, in meinem Baum der Erkenntnis. Der Regenbogen selbst, was ich als Eingangsbild genommen habe, ich bin immer froh und dankbar und muss wirklich immer kurz innehalten, wenn ich einen Regenbogen sehe. Der war zwar nicht so deutlich, aber der war bei uns vor der Haustür. Und oft ist es so, wenn man frustriert ist und dass das Wetter schlecht ist und dann sieht man einen Regenbogen. Nach der Sintflut sagt Gott, ich schließe einen Bund mit euch und mit allen euren Nachkommen. Dazu mit den vielen verschiedenen Tieren, die bei euch in der Arche waren, von den größten bis zu den kleinsten. Und das ist mein Versprechen. Nie wieder werde ich eine so große Flut schicken, um die Erde und alles, was auf ihr lebt, zu vernichten. Diesen Bund schließe ich mit euch und allen Bewohnern der Erde. Immer und ewig will ich dazu stehen. Der Regenbogen soll ein Zeichen für dieses Versprechen sein. Wenn ich Wolken am Himmel aufziehen lasse und der Regenbogen darin erscheint, dann werde ich an meinen Bund denken, den ich mit Menschen und Tieren geschlossen habe. Nie wieder eine so große Flut. Nie wieder soll alles Leben auf dieser Weise vernichtet werden. Ja, sagte Gott, diese Zusage gilt für alle Zeiten. Der Regenbogen ist das Erinnerungszeichen. Wenn er zu sehen ist, werde ich daran denken. Was denkt ihr, wenn ihr einen Regenbogen seht? Der Regenbogen ist ein Symbol, der immer wieder mit neuen Inhalten gefüllt wird. Wir denken, also ich denke, natürlich klassisch an die Arche, an den Bund mit Gott. In meiner Jugend, Ende der 70er, Anfang der 80er, war der Regenbogen mit der Friedenstaube das Symbol der Friedensbewegung. Ihr seht, ein ganz anderer Inhalt bei gleichem Symbol. Und in den letzten Jahren die Regenbogenflagge von den Schwulen- und Lesbenvereinigungen als Zeichen, also das gleiche Symbol, noch mal ganz anders gedeutet. Und das hat jetzt mit biblischem Willen Gottes nicht wirklich viel zu tun. Oder jetzt ganz aktuell die ganzen Regenbogenbilder, die ihr an den Fenstern seht, wenn es heißt, zu Hause bleiben, beim ersten Lockdown zu Hause bleiben, alles wird gut, waren die Kinder angehalten, Regenbogenbilder zu malen und die an die Fensterscheiben zu kleben, dass man das von außen sehen konnte. Und mir hat das immer ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, muss ich gestehen. Alles wird gut. Den Spruch würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber ja, zusammen schaffen wir das irgendwie. Ich sage dann immer nicht, alles wird gut, aber so wie es wird, wird es letztendlich gut und ja, weil Gott einfach das Beste für mich will. Das ist mein Regenbogen. Ich erzähle euch viel von mir. Nehmt das nicht als ich bin toll, sondern das ist einfach ein Zeugnis, wie Gott in meinem Leben wirkt. Also bitte nicht falsch verstehen, aber das habe ich schon mal in einer Predigt erwähnt, als Tanja in München war wegen einer schweren Operation, haben wir Eichhörnchen beobachtet im Haus, im Garten vom Krankenhaus. Und ja, immer wenn ich ein Eichhörnchen sehe, gerade jetzt, wo Tanja wieder im Krankenhaus ist, ist das für mich mein persönlicher Regenbogen, wo ich weiß, ja, Gott ist dabei und Gott wird alles zum guten Ende bringen. Und es war wirklich ganz oft, dass ich niedergeschlagen und traurig war und schwupps ist ein Eichhörnchen über den Weg gehuscht, wo ich weiß, Gott denkt an mich. Sucht euch auch solche Symbole, weil einen Regenbogen sieht man nicht immer, aber lasst euch wirklich auch zeigen, was in eurem Leben vielleicht so ein Symbol sein kann oder was euch mit Hoffnung und mit Zuversicht erfüllt, auch in schweren Zeiten. Nächstes Symbol, das ich mit euch betrachten will, ist Salböl. Das ist ein römisches oder ein Salbölgefäß aus römischer Zeit. Meistens aus Alabaster, wird ja auch in der Bibel erwähnt. Im Alten Testament, wo Aaron gesalbt wird als Führer für Israel oder wo die Könige gesalbt werden für ihre Königschaft mit Israel. Und im Neuen Testament die Geschichte, wo Jesus von der Frau gesalbt wird mit teurem Salböl. Während der Mahlzeit kam eine Frau herein. In ihren Händen hielt sie ein Fläschchen mit reinem, kostbarem Nardenöl. Sie öffnete das Gefäß und salbte mit dem Öl den Kopf von Jesus. Darüber regten sich einige Gäste auf. Aber Jesus sagte, lass sie in Ruhe. Warum macht ihr der Frau Schwierigkeiten? Sie hat etwas Gutes für mich getan. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben. Ihnen könnt ihr helfen, so oft ihr wollt. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Diese Frau hat getan, was sie konnte. Mit diesem Salböl hat sie meinen Körper für mein Begräbnis vorbereitet. Die Frau hat sicher nicht das Öl mit dem Vorsatz über Jesus ergossen, ihn für seine Beerdigung zu salben, denn auch das war eine Bedeutung von Salböl, sondern ihn als König zu offenbaren. Und Jesus selbst hat die Bedeutung umgelenkt auf das Leiden, das ihm bevorsteht. Mir ist das Salböl heute Morgen einfach noch in den Kopf gekommen, ich habe es noch eingebaut, weil das auch für mich ein Symbol ist. Ich sehe es so ein bisschen genau wie die Jünger damals das ist jetzt nicht falsch verstehen. Die Jünger sahen das damals als Verschwendung an, ich glaube, so muss ich das sagen. Und auch das ist was in meinem Leben so ein bisschen ein Stachel ist, dass ich, naja, geizig bin ich nicht, ich habe halt immer Angst, das Geld reicht nicht. Aber auch da durfte ich in den letzten Jahren wirklich dazulernen, dass es eben reicht, dass Gott uns versorgt mit dem, was wir brauchen. Da danke ich auch Tanja sehr dafür, weil die ist da viel großzügiger als ich bin. Aber auch da wirkt Gott in mir. Ich weiß nicht, wahrscheinlich bin ich der Einzige hier, der das Problem hat. Ansonsten erzähle ich euch das, damit ihr froh sein könnt, dass es euch nicht so geht, dass es euch besser geht. Das Kreuz als Symbol, als zentrales Symbol unseres Glaubens. Auch da gibt es natürlich die Varianten, die mit Glauben und Kirche nicht so viel zu tun haben oder nur Tradition sind. Zum Beispiel das Kreuz auf Gräbern, ob der Mensch wirklich ein Kind Gottes war oder nicht, vermag ich nicht zu, also jetzt nicht hier speziell, aber generell, wenn irgendwo ein Kreuz auf einem Grab steht, vermag man nicht zu beurteilen. Oder auch ein Kreuz als Gedenken. Können auch das aus dem Zweiten Weltkrieg, das Eiserne Kreuz für Tapferkeit. Also ihr seht auch, ein Kreuz hat viele, viele Bedeutungen, nicht nur im christlichen Sinne. Aber wir wollen uns das christliche Kreuz anschauen. Interessanterweise war für die ersten Christen, wenn die das Kreuz benutzt hätten als Symbol, das wurde erst ein paar hundert Jahre später Symbolik für den Glauben, war für die ersten Christen das Gleiche, wenn wir heute sagen würden, wir nehmen einen Galgen als Symbol. Also das war damals eine recht morbide Idee, ein Folter- oder ein Todeswerkzeug, sich auf die Fahnen zu schreiben. Wenn wir heute einen Galgen hier stehen hätten, wäre das wahrscheinlich genauso das, was die anderen damals auch dachten. Es hätte auch ein Weg sein können, weil Jesus ja gesagt hat, ich bin der Weg. Und die ersten Christen tatsächlich von ihrer Gemeinschaft, von dem Weg sprachen. Oder die Taube, die bei der Taufe vom Himmel herunterkam und Gottes Stimme zu hören war, das ist mein Sohn. Aber die ersten Christen oder die erste Generation nach den ersten Gemeinden haben das Kreuz genommen. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Daran zeigt sich, dass es gerecht von Gott war, als er die Sünden der Menschen bisher ertrug. Deshalb ist das Kreuz so zentral für unseren Glauben. Weil an diesem Kreuz Christus für unsere Schuld, für unsere Sünden starb und ohne diesen Tod Christi ich und keiner von uns die Chance hätte, gerecht in die Ewigkeit einzugehen. Interessant sind die zwei Darstellungsweisen des Kreuzes. Wir kennen eher das leere Kreuz, so wie wir es auch haben. Das ist so die protestantische, die evangelische Variante. Und die Katholiken, wenn ihr in eine katholische Kirche geht und euch die angucken, da ist es dann, da hängt Jesus noch am Kreuz, das Kruzifix. Ich habe letztens einen Bericht gesehen von einem Mann, der Gräber in Russland betreut. Und für den war das Kreuz auf dem Friedhof tatsächlich erst das richtige Kreuz, als er eine Figur von Jesus dran geschraubt hatte, um zu zeigen, das ist das richtige Kreuz mit Jesus dran. Die eine oder die andere Variante, da kann man drüber diskutieren. Ich muss gestehen, ich finde eigentlich, beide haben ihre Berechtigung. Einmal das leere Kreuz. Christus ist für uns gestorben, aber er wurde ins Grab gelegt und ist nach 3 Tagen auferstanden. Und deshalb sind nicht nur unsere Sünden vergeben, sondern wir dürfen auch auf ewiges Leben hoffen. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass auch wir auferstehen, wenn wir Christus als unseren Herrn und Heiland anerkennen. Aber auch der leidende Jesus am Kreuz, weil mir es ganz oft so geht, dass ich gar nicht drüber nachdenke, welchen Preis Christus und welchen Preis Gott bezahlt hat dafür, dass ich gerettet bin. Manchmal tut mir es ganz gut, den leidenden Jesus vor mir zu sehen. Dass es eben kein Tralala und Halligalli-Evangelium ist, wir kommen alle in den Himmel, sondern dass es Opfer bedurfte, damit wir gerettet sind. Und Schmerz und Leid und Tod. Aber egal ob mit oder ohne Christus am Kreuz, mit leerem Kreuz oder mit Kruzifix, letztlich geht es doch darum, unser früheres Leben endet mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist damit vernichtet und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Das ist die Botschaft vom Kreuz, dass wir errettet sind und dass wir mit Christus vereint leben können und dürfen. Christus hat mich nicht beauftragt, die Menschen zu taufen, sondern die rettende Botschaft zu verkündigen. Also Taufe als Symbol für die innere und für die äußere Welt gehört dazu, so wie wir jetzt wieder taufen, als sichtbares Zeichen, auch für mich persönlich, aber für unser Umfeld, für unsere Freunde, für unsere Familie. Ich glaube, es gibt heute keinen größeres Zeichen für jetzt Menschen, die nicht mit Jesus gehen oder die ja, mit Kirchen nicht viel am Hut haben. Wenn einer in Wasser steigt und lässt sich untertauchen und kommt wieder hoch als verwandelter Mensch, das verstehen viele nicht, aber es ist ein starkes Zeichen auch für die Welt. Deshalb, wenn ihr euch bekehrt habt und wenn ihr den Schritt noch nicht getan habt, dann lasst euch taufen und ladet alle dazu ein, die ihr kennt. Sie werden verwundert sein, aber es ist ein starkes Zeugnis, das nachklingt und nachhallt in den Menschen. Und vielleicht ein Same, der gelegt wird, dass jemand den Weg zu Christus findet. Wenn ich das tue, wenn ich Gottes Botschaft verkünde, geht es weiter. Dann versuche ich nicht, meine Zuhörer durch menschliche Weisheit und Redegewandtheit zu beeindrucken. Das geht schief. Das geht ganz schnell schief. Wenn ich mich nur darauf verlassen könnte, dass ich gut rede, dann wäre es ganz schnell vorbei, wenn der Mensch sieht, wie mein Leben ist. Wir müssen die Botschaft mit Leben füllen. Nicht, weil Gott uns das vorschreibt, sondern weil wir das aus Liebe zu Gott tun. Gott will unser Leben verändern, aber nicht durch Zwang, sondern dadurch verändern, dass er unser Herz verändert und wir nicht anders können, als ihn durch unsere Taten und unser Verhalten zu bezeugen. Denn das Kreuz, dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft Gottes Macht. Wir können niemand dazu verführen oder dazu überreden, dass er sich doch bekehrt. Das kann Gott alleine. Er kann die Herzen der anderen verändern, aber wir können zeigen, dass es sich lohnt und rentiert, diesen Weg zu gehen. Sonst, ja, ist es für den anderen nur ein böhmisches Dorf, wenn wir von Gottes Liebe und von Gottes Gnade reden. Und es ist ich liebe diesen Prozess, diesen Begriff, ein Potemkinsches Dorf, wenn unser Leben nicht stimmt. Potemkin war ein General im alten Russland und sobald der Zar irgendwo hinreiste, wurde die Straße, durch die er fuhr, renoviert und es wurden sogar Papphäuser aufgestellt mit schönen Fassaden, damit man das Elend nicht sah, das in den Gassen Alltag war. Und wie oft ist mein Leben so ein Potemkinsches Dorf? Meine Fassade ist toll, ich rasiere mich regelmäßig, ich achte auf mein Äußeres, ich sage mindestens 4-mal am Tag Halleluja und gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst. Aber das ist alles nur Fassade. Hinter der Fassade ist das Elend und ist meine Einsamkeit, ist meine Trauer und ist meine Angst vor der Zukunft. Und es wäre es einfach zu sagen, dann reiß die Fassaden nieder. Nein. Richtet euch auf Gott aus und dann wird das Elend, das hinter den Fassaden schlummert, verwandelt in Vertrauen, in Gnade und in Liebe. Noch ein letztes Symbol aus den 70ern jetzt. Der Fisch. Als mein ehemaliger Kollege, ich habe viele Kollegen, als mein ehemaliger Kollege sein drittes Kind bekam, kam er dann montags morgens auf die Arbeit und hat gesagt, Markus, ich habe jetzt 3 Kinder im Auto, muss ich mir jetzt einen Fisch aufs Auto kleben? Ich habe ihm dann erklären dürfen, dass es doch etwas mehr bedeutet, als nur, hallo, wir haben viele Kinder. Sondern, als es aus dem Griechischen kommt. Griechische Wort für Fisch ist Ichthys. Und die Ausformung dieses Begriffs ist Jesus Christus, Gottes Sohn, Erlöser. Also, ich glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes und Erlöser der Welt. Das war das erste Erkennungszeichen der frühen Christen. Wenn sie auf dem Weg in die Katakomben, gerade in Rom waren, und man konnte niemand trauen. Man wusste nicht, ist das Freund oder ist das Feind? Und dann hat der eine mit einem Stock einfach einen Bogen in den Sand gemalt. Und wenn der andere dann den Bogen in die andere Richtung geschlossen hatte, dann war klar, wir sind auf dem gleichen, auf dem gemeinsamen Weg. Trauen wir uns, den Bogen in den Sand zu malen? Wir haben mal ein Pantomimenstück gespielt, da hat einer bei Ikea am Tisch gesessen und hat ein Tischgebet gesprochen. Und der andere hat das gesehen und war voll begeistert. Ich bin früher viel rumgekommen in Häusern, ich habe Küchen montiert und habe immer die Kunden darauf angesprochen, wenn irgendwie ein frommer Spruch da hing oder Gott ist gut oder manchmal einfach nur am Kühlschrank ein Magnetpin mit Christus ist mein Leben oder so. Und ich finde es auch immer toll, wenn mich Menschen ansprechen, weil sie merken, dass ich Christ bin. Und ich spreche auch alle Kunden an, wenn ich sehe, dass sie einen Fisch auf dem Auto haben. Manche habe ich Angst, dass ich zum 5. Mal anspreche, da bin ich dann ein bisschen vorsichtig, ich will niemand auf den Geist gehen. Aber ja, traut euch auch da, mutig zu sein, auf andere zuzugehen und sagen, hey toll, ich auch. Manchmal ist das auch so ein Eichhörnchen, ein Regenbogen im Alltag. Ich glaube an Christus, den Sohn Gottes und Erlöser der Welt. Ich würde euch gerne noch ein Symbol mit in euren Alltag geben. Ich habe kein Bild davon, weil mir das heute Morgen eingefallen ist. Das ist ein Cent. Und solange es die 1- und 2-Cent-Münzen noch gibt, das war mal eine Aktion in unserer alten Gemeinde und das möchte ich einfach auch hier reinkriegen. Ich habe leider keine Kärtchen vorbereitet. Ich hatte die Woche etwas Stress, es tut mir leid. Aber wenn ihr das nächste Mal einen Cent in der Hand habt, ausgebt oder zurückbekommt, dann sprecht einfach ein kurzes Gebet für die Gemeinde. Einfach nur, Herr, segne die Gemeinde und segne deine Kinder oder bewahre deine Kinder oder was euch der Herr aufs Herz legt. Das ist was, das begegnet uns ganz oft, obwohl wir jetzt alle kontaktlos zahlen sollen. Aber es verbindet euer Herz auch mit Gemeinschaft. Ihr sollt jetzt nicht dafür beten, weil wir hier so toll sind und sowieso das Beste ist, sondern weil es einen Ort gibt, wo ihr Brüdern und Schwestern trefft, wo ihr über eure Probleme und über eure Sorgen reden könnt, wo euch manchmal auch ganz praktisch geholfen wird. Ein Ort, wo Gottes Liebe auf diese Erde kommt durch Brüder und Schwestern. Und dafür sollten wir dankbar sein für einen solchen Ort. Und deshalb lade ich euch dazu ein, und wenn es nur jetzt mal diese Woche ist, dass wenn ihr einen Cent in die Hand kriegt, dass ihr an Gemeinde denkt. Wo ist euer Baum der Versuchung? Wo sehen die Kirschen im Nachbarsgarten schöner aus als die Himbeeren oder die Johannisbeeren mit den vielen Keimen bei uns? Wo muss ich da in meinem Leben arbeiten? Brauche vielleicht auch Korrektur. Vielleicht auch die Hilfe von einem Bruder oder von einer Schwester, die ja, den Blick in die richtige Richtung lenkt. Was ist mein Regenbogen? Was erfüllt mich mit Dankbarkeit und macht mich, froh nicht? Was erinnert mich daran, wie gut Gott zu uns ist? Ich glaube, das ist besser. Vielleicht habt jeder von euch seinen eigenen Regenbogen zu Hause. Wo denke ich, das Salböl ist Verschwendung? Vielleicht ist es noch nicht mal Geld oder irgendwas, irgendeine Sache. Vielleicht denkt ihr auch, jeden Sonntag hierher zu kommen oder meinem anderen zuzuhören oder für den anderen da zu sein, passt mir jetzt gerade gar nicht. Eigentlich habe ich dafür keine Zeit und wenn ich ehrlich bin, auch keine Lust. Wo müssen wir das Salböl ausgießen in unserem Leben? Das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Es kommt immer mehr zurück. Gott behält immer mehr für uns, als ich tendenziell für ihn. Und was ist das Kreuz in deinem Leben? Ist das was, was man sich aufs Grab macht? Oder ist das was, was dich ans Grab erinnert? Und das Grab, in dem Jesus über den Tod siegte. Und das Kreuz, das mich immer daran erinnert, dass ich meine Schuld und meine Sünde zu ihm bringen darf. Ich hoffe, die Reise war für euch gut und ihr nehmt ein bisschen was mit. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil wir so einen tollen Gott haben. Und ich weiß, dass Gott euch da berührt und mit euch da weitergeht, wo er an euch arbeiten will. Manchmal tut es weh, aber es ist immer gut. Und es führt immer zu einem guten Ende, auch wenn wir das nicht sehen. Schaut nach Eichhörnchen aus. Amen.